IQVIA arbeitet mit einer der weltgrößten Sammlungen anonymisierter Gesundheitsdaten, und das heißt Verschreibungsdaten, also wie viel wird verschreibt, wie viel Absatz, wie viel klinische Daten, also Versorgungsdaten aus mehr als 100 Ländern. Und wenn wir alle diese Daten von quasi wie viel wird, wo steigt zum Beispiel eine Nachfrage, solche Daten, das ist dann sichtbar, je Wirkstoff, aber auch wie viel kommt ins System rein, wie viel wird supplied oder produziert.
1969 stirbt der 8-jährige Björn nach einem Verkehrsunfall. Die Hilfe trifft zu spät ein. Aus diesem Schicksal entsteht die Björn-Steiger-Stiftung. Ihr Ziel? Die Notfallhilfe in Deutschland zu verbessern. Sie engagiert sich für den Ausbau moderner Notrufsysteme und stößt Innovationen im Rettungswesen an. Dabei setzt sie entscheidende Impulse wie die Einführung der 112. Die Björn-Steiger-Stiftung. Gemeinsam Leben retten.
Folge 101. Wenn das Antibiotikum nicht ankommt. Die KI Medikamentenengpässe Monate im Voraus erkennt. Mit Katharina Biel-Kenngren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes. Heute mit Katharina Biel-Kenngren. Wie der Name vielleicht verrät, und gut, mein Name Bela Ander ist auch nicht sehr deutsch, aber Sie kommen ursprünglich aus Schweden, arbeiten in Zürich in der Schweiz, und Katharina Biel-Kenngren ist Principal im Bereich Strategy Consulting bei IQVIA, also einem weltweit führenden Unternehmen für Gesundheitsdaten, Technologie und Beratungsunternehmen mit rund 93.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern. Und das ist spannend, weil wir mit Ihnen, Frau Biel-Kenngren, heute reden wollen über ein bisschen eine andere Seite des Rettungswesens, der medizinischen Versorgung, über die wir sonst immer reden, also über diesen berühmten Bereich des Supply Chains, also der Lieferketten, auch in diesem Bereich der Medikamente. Wir haben ja viel gehört in den letzten Jahren, dass die widerstandsfähiger, effizienter werden müssen. Es gab Knappheit von Arzneimitteln, und darüber, über die Herausforderungen des Gesundheitswesens in dieser Frage wollen wir heute mit Ihnen reden. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Freuen uns auch sehr. Und vielleicht erzählen Sie uns einmal, was machen Sie ganz konkret? Ich habe es ja ein bisschen beschrieben, was so Ihre Aufgabe ist, aber wie muss man sich Ihre Arbeit bei diesem wichtigen Unternehmen in diesem wichtigen Feld vorstellen? Was beschäftigt Sie tagtäglich?
Ja, ganz konkret, so wie Sie es einleitend gesagt haben, ich helfe mit meinen Teams Pharmaunternehmen dabei, ihre Lieferketten. Das heißt, alles, was vor Apotheken stattfindet, wirklich passiert. Und ich helfe diese Unternehmen, diese Lieferketten so aufzustellen, dass die Medikamente zuverlässig bei Patienten ankommen, entweder bei den Spitälern oder in den Apotheken.
Das ist ja ein entscheidender Teil der Gesundheitsversorgung. Wir haben das ja in den letzten Jahren mal erlebt oder erleben es auch gerade ganz spannend durch die Blockade der Straße von Hormuz. Auf einmal haben deutsche Pharmaunternehmen wieder Konjunktur. Die Aktienkurse zeigen das, weil aufgrund der Blockade da einige Arzneimittel, die dann von denen offenkundig nicht in Asien gefertigt werden, nicht durch die Straße von Hormuz kommen können, weitere Wege haben oder teurer dann hier hingebracht werden müssen. Und das ist schon gerade sehr, sehr spannend. Wie hat es Sie in diese Branche gezogen? Wie sind Sie da hingekommen? Weil man sicherlich wacht manch eines Morgens auf und denkt, ich möchte gerne unbedingt Supply Chain Manager werden im Bereich Pharma.
Das stimmt wahrscheinlich, ja. Und ich wollte tatsächlich als Kind immer Tierärztin werden. Und es hat mich immer so interessiert, also Gesundheit oder Menschen und Tieren, wie man dann helfen kann. Und bin dann irgendwie durch mein Studium in so technischen Bereichen gelandet. Ich habe Ingenieurwissenschaft studiert und kam da Richtung Systemverbesserungen, Zusammenhänge, und bin dann in dieser Gesundheitsbranche gelandet und fand das sofort unglaublich spannend, weil es ja genau so eine Branche ist, in der man sehr komplexe Systeme verbessern kann und gleichzeitig Menschen helfen kann. Und ich finde auch, es ist so besonders, wie viele Akteure hinter den Kulissen dann zusammenarbeiten müssen, um dass es alles gut funktioniert.
Ja, das glaube ich. Da haben wir, glaube ich, als ja, ich nehme nicht viele Arzneimittel, aber als Konsument nicht so viele Vorstellungen davon. Wir gehen einfach davon aus, dass das klappt und machen uns, glaube ich, wenn wir nicht mit den Bereichen entweder medizinisch verbunden sind oder in anderer Art und Weise geschäftlich, nicht so viele Gedanken, es sei denn, es kommt mal eine Krise oder wir erleben, dass Arzneimittel eben nicht mehr verfügbar sind, wie das ja einmal zuletzt eben im Bereich von ganz wichtigen Arzneimitteln entsprechend nicht der Fall war. Jetzt sind Sie Principal im Bereich Strategy Consulting, verantworten eben den Aufbau, ich habe es erwähnt, des Supply Chain und Operations Advisory Services in Europa und auch global. Sie haben selber gesagt, Sie arbeiten in diesem Bereich mit all denjenigen zusammen, die im Grunde wichtig sind für die Lieferketten, im Grunde also mit pharmazeutischen Unternehmen, mit MedTech-Unternehmen. Und dabei geht es eben um die gesamte Wertschöpfungskette, also um Strategie bis hin zu operativer Exzellenz, auch um Digitalisierung, um Resilienz. Was beschäftigt Sie im Moment besonders?
Es kommt heute jetzt, also in diesem Tag, etwa 9000 Shortages vor. Das heißt, bei den Medikamenten gibt es sehr viele Fälle, wo es kein Medikament gibt. Und solche Shortages beschäftigen uns als Unternehmen.
Bei also IQVIA. Es gibt 9000 Fälle, wo es allgemein weniger Medikamente gibt, als eigentlich da sein sollten. Jetzt nicht genau. Ein Medikament zählt jetzt nicht als eins und das nächste als zweites, sondern
wirklich, also verschiedene Packungen, Medikamenten, Arzneimitteln. Das heißt, das wird einzeln, also nicht, ja genau, also 9000 verschiedene Sachen. Ganz genau.
9000 verschiedene Kategorien im Grunde.
Wirkstoffen.
Wirkstoffe.
Und das beschäftigt uns als Firma sehr. Und ganz konkret, was ich so tue mit den Teams, wir fragen uns oder mit den Pharmaunternehmen strategisch, wie können wir das verbessern? Und das kann heißen ganz strategisch, also wo produzieren wir überhaupt, sodass wir solche Shortages dann vermeiden. Es kann auch eher operativ sein, zum Beispiel bessere Planung oder mehr Transparenz schaffen in dieser Lieferkette durch diesen Einsatz von Daten und KI. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass wir bei IQVIA, meine Firma, haben wir Zugang zu echt sehr viele Daten entlang dieser Lieferkette. Und wenn wir diese Perspektiven zusammenbringen, vom Markt bis zum Patienten, können wir daraus bessere Entscheidungen ermöglichen, wenn man erstmal diese Transparenz aufbaut. Und das ist ein großer Teil meiner Arbeit, so verschiedene Datenquellen zu verknüpfen, damit Entscheidungen besser fließen und Medikamente natürlich dann ankommen, wo die sein müssen.
Ja, großartig. Aber wenn Sie sagen, Frau Birkengren, dass es 9000 Shortages gibt, vielleicht können Sie einmal so ein Shortages beschreiben. Was bedeutet das konkret? Kommt das Medikament dann 3 Tage später? Ist es gar nicht verfügbar? Ist beides möglich? Was sind die Gründe dafür? Gibt es unterschiedliche Gründe? Sehen Sie einen Hauptgrund dafür? Und natürlich kommen wir zu der Frage, wie kann man mit großer oder guter Datenanalyse etwas Besseres draus machen? Aber vielleicht nehmen wir uns nochmal mit in die aktuelle Situation und die Gründe dafür, dass es, und ist das viel oder wenig? Also 9000 klingt ja für jemanden wie mich unglaublich viel, aber vielleicht ist das auch ein Standard. Können Sie uns die Zahlen ein bisschen erklären?
Ich finde, vor allem ja nach Corona ist uns allen bewusst, auf einmal gab es nicht mehr, also es war nicht selbstverständlich, dass alles wirklich verfügbar war. Und ich denke, diese Wahrnehmung wurde ja auch auf EU-Ebene inzwischen ziemlich deutlich. Und da kam eine klare Grundlage, der Critical Medicines Act, in den die EU-Kommission 25 vorgeschlagen hat, rund etwa 300 Wirkstoffen sind auf so einer Critical Medicines List. Die sollten immer verfügbar sein. Und die sind auch betroffen durch entweder weniger Hersteller, zum Beispiel öfters in Asien, oder kaum Puffer. Und wir sollten dann vor allem gucken Richtung ältere Generika oder Antibiotika, Standard-Onkologie sind häufiger quasi betroffen. Kinderarzneimittel auch oder Intensiv- und Notfallmedikamente sowie Therapien für seltene Erkrankungen. Und das sind so Kategorien, wo wir ziemlich häufig so Shortages dann sehen, was auch sehr kritisch eingestuft wird. Und es kommt natürlich in solchen Fällen wie eine Pandemie oder andere geopolitische Konflikten. Zum Beispiel, wo da dann entweder kommt so eine Nachfrageschock ohne Flexibilität im System, plötzliche Krankheitswellen, saisonale Spitzen auch, können dann diese Nachfrage innerhalb weniger Wochen vervielfachen und die Produktion ist kann nicht das mithalten. Oder sonst diese hohe Marktkonzentration auf wenige Hersteller, dass wir einfach bei vielen Werkstoffen weltweit nur eine Handvoll an Produzenten wirklich haben. So man spürt das vielleicht nicht im Alltag, aber das ist manchmal auch anfälliger, als man denkt. Ich denke auch, ein Grund, was Sie gefragt haben, ist dieser jahrelange Kostendruck und vielleicht auch Unterinvestition, weil Festbeträge, Rabattverträge oder Preisdruck bei Generika zum Beispiel haben dann die Margen so weit gedrückt, dass die Produktion in Europa für viele solche Wirkstoffe nicht mehr lohnt. Und natürlich dann Kosten und Resilienz ist immer so eine Trade-off-Frage. Ich glaube, jetzt gerade sehen wir Schwingung ein bisschen eher Richtung Resilienz aufbauen und mehr Puffer. Also ich denke, das ganze System arbeitet sicher daran jetzt.
Eine sehr spannende Entwicklung, die Sie beschreiben. Natürlich, wir wissen, dass bei gerade forschenden Arzneimittelherstellern sehr, sehr viel Geld in die Forschung und Entwicklung eines Arzneimittels geht. Ich habe das selber in einem anderen Fall gerade sehr aktuell erlebt. Da geht es um ein Schmerzmittel auf nicht-opioider Basis, ein Cannabinoid, das aber ganz besondere Zusammensetzungen hat, die sich von anderen cannabislastigen Schmerzmitteln sehr unterscheiden. Da sind hunderte von Millionen Euro in die Forschung und Entwicklung gegangen. Es gibt jetzt da eine Zulassung. Und wenn dann irgendwann in vergleichbaren Fällen, auch bei anderen natürlich Medikamenten, dieses Monopol, der Schutz dafür, der natürlich auch gewährt wird für die Entwicklung eines solchen Arzneimittels, ausläuft, dann gibt es die Möglichkeit, das ja untechnisch nachzubauen und relativ billig dann eben. Dann schaut man sich an, wo das möglich ist. Und Sie haben es erwähnt, das sind meistens Länder eben außerhalb des europäischen Festlandes und meistens in Asien in diesen Fällen gewesen. Und jetzt gab es aber aufgrund der neuen Entwicklungen und der Shortages, also dieser des Nichtvorhandenseins von Medikamenten, ein Erweckungsmoment der EU. Und die EU hat diesen Critical Medical Act, den Sie erwähnt haben, erlassen und gesagt, wir müssen hier mehr Medikamente vorhalten. So kann man das, glaube ich, beschreiben. Sehen Sie denn schon einen Wandel in der Entwicklung, dass dieser Critical Medical Act zu positiven Effekten geführt hat?
Absolut. Ich glaube, wir haben auch vieles gelernt. Was ich so sehe, Investitionen in Resilienz und andere Lieferquellen aufbauen, Firmen, unsere Kunden fragen auch häufiger um Support in genau diese Upstream Supply Chain besser zu verstehen. Wie abhängig bin ich von einzelnen Lieferanten und wie kann ich so eine Vulnerability oder Abhängigkeit vermeiden oder ja, entwickeln, sodass es nicht so stark abhängig ist. Und noch eine Sache, ich glaube, wir arbeiten auch viel mehr mit so What-If-Szenarios und haben wir einen Plan B? So gibt es jetzt auch genügende...
Mit What-If-Szenarios, also was wäre, wenn?
Wenn, ja. Mhm. Genau. Ja. Und das kommt jetzt viel, viel stärker vor, dass wir haben auch viele verschiedene Plans, wenn ein Schock passiert, dass man auch genügend Maßnahmen haben, um das zu überkommen. So da, ich spüre schon, dass man in die Richtung jetzt sehr stark arbeitet. Und natürlich auf Europaebene auch gibt es ja verschiedene Regularien, die da auch helfen, dass bestimmte Puffern müssen dann vorhanden sein, zum Beispiel bei Kinderarzneien und Incentives auch, um Produktion wieder hierher zu bringen nach Europa. So, ich würde deutlich ja sagen, aber immer noch viel zu tun.
Ja, bei welchen Medikamenten oder Produktgruppen sollten wir uns Sorgen machen um die Versorgungssicherheit?
IQVIA als Unternehmen war Teil dieser Critical Medicine Act und dann genau hat man geguckt, wie kritisch sind das Medikament und wie zum Beispiel dann in den Intensivstationen oder Antibiotika oder so Vakzine, solche Medikamente, die wirklich auf dieser Liste stehen. Und ich denke, vor allem geht es um Vakzine, Antibiotika, aber auch so, wie Sie sagten, Generika manchmal oder Arzneimittel mit Schmerzmitteln und so, die einfach verfügbar sein müssen und manchmal eh nicht und so fehlen die. So solche Arzneimittel, da glaube ich, haben wir jetzt Auge darauf.
Antibiotika, Sie haben es erwähnt, das war ja gerade der Punkt, die waren dann auf einmal nicht mehr ausreichend vorhanden, weil sie eben, viele wurden in China gefertigt oder gemacht oder hergestellt und kamen dann nicht mehr hier an, weil auf einmal da eine Knappheit bestand, die keiner vorhergesehen hatte. Und das hat uns eigentlich die Verletzlichkeit besonders gezeigt. Jetzt haben Sie den Kostendruck erwähnt. Ist das denn Ihrer Meinung nach, wird das besser oder wie sehr ist der Kostendruck? Da haben wir ja eher das Gefühl, dass das noch weiter zunimmt. Und wenn der Kostendruck schon ein wesentlicher Punkt war dafür, dass es diese Krisen oder krisenhaften Entwicklungen gab, kann man das denn in Zukunft vermeiden oder was sehen Sie da in der Zukunft kommen?
Vielleicht würden wir auch in der Zukunft eine andere Preisentwicklung sehen. Das weiß ich nicht. Aber ich denke, dass dieser hohe Kostendruck im Gesundheitswesen eine sehr große Rolle gespielt hat. Und wenn man ein System sehr stark auf effizient optimiert über Jahre, dann verliert man häufig und in alle verschiedenen Systemen dann Resilienz, weil es wird immer optimiert über einen Cent oder einen Euro. Und dann diese Fähigkeit, mit Krisen umzugehen und gleichzeitig Kosten oder so sparen, ist schwierig. Und manchmal geht dann sogar Innovation verloren oder, wie auch erwähnt, dann Produktionsmöglichkeiten in unserer Region. Und weil dann weniger investiert wird in neue Technologien zum Beispiel oder alternative Lieferquellen oder bessere Systeme, rächt sich das dann längerfristig. Aber ich hoffe, dass wir jetzt so eine Wendung sehen. Es kommt ja zum Beispiel die General Pharma Legislation, die New GPL kommt auch, was auch sicherstellen wird, also mit Supply-Sicherheit ist auch eine riesige Pillar, dieses neue Regularia. Das heißt, ich sehe schon eine Entwicklung in die andere Richtung, aber wie natürlich die ganze Branche damit umgeht, ist immer noch ein bisschen unklar.
Jetzt analysieren Sie ja mit Ihrem Unternehmen Equivia, Sie haben es erwähnt, enorme Mengen an Gesundheitsdaten. Können Sie auch schon vorhersehen, wo potenziell Engpässe, Medikamenten, Engpässe entstehen könnten?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Wir, IQVIA arbeitet mit einer der weltgrößten Sammlungen anonymisierter Gesundheitsdaten. Und das heißt Verschreibungsdaten, also wie viel wird verschreibt, wie viel Absatz, wie viel klinische Daten, also Versorgungsdaten aus mehr als 100 Ländern. Und wenn wir alle diese Daten von quasi wie viel wird, wo steigt zum Beispiel eine Nachfrage, solche Daten, das ist dann sichtbar, je Wirkstoff, aber auch wie viel kommt ins System rein, wie viel wird supplied oder produziert. Und diese Datensicht oder Transparenz in der Lieferkette dann hilft im Wesentlichen für drei Sachen. Erstmal diese Versorgung ein bisschen sichtbarer zu machen. Und wir zeigen es natürlich akute Fälle, aber auch so ein bisschen im Voraus. Man kann dann spüren entlang verschiedener Zusammenfälle mit KI unterstützt. Wenn alle diese Sachen gleichzeitig passieren, kommt es häufig zu einem Shortage oder dass es nicht verfügbar ist, genau. Und diese Versorgungskette nicht sichtbar zu machen, das ist auch ein Service-Offering von Unternehmen an, zum Beispiel eine EU oder EMA zum Beispiel. Und dann kann man sehen, wo die Engpässe wahrscheinlich auftreten werden und wann das System vielleicht kippen wird, vielleicht ein paar Quartal oder so im Voraus. Das ist eine Sache. Zweitens so gilt es natürlich auch, diese Datenbasis, dass wir gucken können, Therapien schneller zu den Patienten zu bringen, indem klinische Studien gezielter und effizienter werden. Und drittens, diese Daten, die nutzen auch unsere Kunden dann fundierte oder schnellere Entscheidungen zu treffen. Nicht nur für Pharmaunternehmen, aber natürlich auch bei der Politik oder bei den Herstellern.
Gibt es so Bereiche, die Sie jetzt schon sehen, wo Sie sagen, ui, das wird vielleicht kritisch? Also diese Medikamentenklassen, da sollte man besser drauf achten.
Wir können wahrscheinlich sagen, dass genau welche Wirkstoffe ein hohes Risikoprofil haben. Wir gucken uns manchmal auch bestimmte Insuline an oder so. Wir können je Wirkstoffkategorie schauen, ob es sehr geografisch Konzentration eine hohe Schwachstelle sein ist zum Beispiel oder ob es eher so eine Nachfragewelle ist. So. Mhm. Wir können vor allem bestimmen, je Wirkstoff, ob da überhaupt so ein Risiko ist. Und Medikamente wie Insulin ist auch eins von denen. Aber dann auch hängt es eher an einer Upstream-Vulnerability, weil es einfach zu wenige Hersteller sind? Oder ist es, weil wir an einem bestimmten Key-Starting-Material oder API oder Wirkstoff abhängig sind, das nur in einem Standort produziert wird zum Beispiel? Oder ist es eher eine Vulnerability in den Downstream mit so Spitzenwellen, wo wir nicht mit produzieren können? So, das heißt, man kann das auf Medikamentebene runterstufen, auch auf möglicherweise Firmenebene, wo es ein Problem geben könnte, und dann schauen, ob es eher ein Upstream Supply Chain Problem ist oder Downstream. So, man kann das so ein bisschen lokalisieren und entlang dessen auch Policies zum Beispiel ableiten. Ja, genau.
Das ist spannend, weil Sie machen damit klar, dass diese Krisen aus ganz unterschiedlichen Gründen sich speisen können. Wir haben ja eigentlich bisher vor allen Dingen den Eindruck, dass es geopolitische Krisen sind, die dazu geführt haben, dass wir diese Shortages, diese Knappheiten hatten. Pandemie auf der einen Seite, wenn man es geopolitisch nennen kann, aber jetzt auch gerade die Schließung der Straße von Hormuz mit den ganzen Lieferungen, die nicht eben durch den Suezkanal kommen können, beziehungsweise nicht durch die entsprechenden arabischen Suezkanal ist ja daneben, dann eben aber durch die entsprechende Enge von den Fertigungsgegenden hin, dann eben zu uns kommen können. Also das sind verschiedene geopolitische Dinge, die kommen, aber Sie haben darauf hingewiesen, es können auch ganz andere sein, die eine ausschlaggebende Rolle dabei haben. Gibt es denn, Sie haben das klar gemacht, aber gibt es denn etwas, was Ihnen konkret besondere Sorge macht, also besondere Medikamentengruppen, die Sie sehen, die, wo Sie sagen, ui, da könnte etwas kommen?
Ich habe die Daten nicht so genau ganz vorliegend. Ich weiß nur, dass alles so rund um Generika ist ein Punkt und je Land auch, wie viel darf dann substituiert werden, dass, weil es ja auch einfach wichtig ist für die Versorgung, das ist eine Schwäche und genau auf Arzneimitteln, wir gucken uns täglich auch alle verschiedenen Wirkstoffe an, aber ich würde sagen, das führt dann zurück zu entweder Antibiotika oder Vakzine oder Impfstoffen, oder auch mal manchmal auch Insulin, weil jetzt kommt auch so eine GLP-1-Boom oder mit den neuen Abnehmewirkstoffen. Und dann wird manchmal auch, gucken wir capacity-wise, gibt es immer noch genügend Kapazität für die Legacies, für alles, für die Insuline, die das braucht, auch für normale Diabetiker. Und zum Beispiel viele Hersteller stellen auch ein Teil ihrer Produktion um. Das heißt, gucken wir auch, gibt es genügend Kapazität für die Basisversorgung von Insulin an. So, ich kann nicht so genau.
Aber das ist natürlich ein ganz, ganz spannender Aspekt, auch wenn wir diese Genauigkeit hier im Moment natürlich völlig verständlicherweise nicht quasi ganz abbilden können. Aber natürlich der strategische Blick darauf zu sagen, Mensch, Insuline werden auch für andere jetzt Anwendungen genutzt, unter anderem, so verstehe ich das, für die Abnehmspritze auch in einer entsprechenden Form. Und wenn das ein lukrativerer Markt ist, dann müssen wir sicherstellen, dass eben das Insulin für seinen ureigentlichen Zweck, eben für die Behandlung von Diabetikern, auch noch zur Verfügung steht. Und Ihre Daten können dabei helfen, das richtig einzuschätzen und da schon mal den Finger drauf zu legen und zu sagen, oh, da kommt etwas und da müssen wir uns darauf einstellen.
Ja, genau, zum Beispiel. Es handelt sehr viel um einfach Transparenz zu schaffen, die Trends früh an zu erkennen und zu gucken, wo könnte es zu einem Problem kommen. Und das ist genau so ein Beispiel.
Jetzt sollen ja auch Produktionen zurückgeholt werden. Sie haben den entsprechenden Gesetzgebungsverfahren aus der EU zitiert. Glauben Sie, dass das auch so kommt oder werden Unternehmen immer eher doch den Ort wählen, der für Sie am lukrativsten, also von der Produktion her am billigsten ist?
Ja, also wir beraten auch unsere Kunden beim Lokalisierungsstrategien. Und Europa ist eine sehr spannende Region und genau wo wir Biotech Act, was auch Local Production favorisiert oder incentivized und so, kommen viele solche Regularien jetzt gerade auf uns zu. Und ich denke, wenn wir über Expansionsstrategien sprechen, von zum Beispiel amerikanischen Firmen oder andere Firmen, die in Europa lokalisieren wollen, dann gucken wir uns vor allem auch Osteuropa an. Und die Faktoren sind natürlich vielfältig. Also Kosten es muss ja sustainable sein, es muss finanziell tragbar sein. Und in Ländern wie Tschechien zum Beispiel oder Polen oder Ungarn liegen die Lohnkosten dann in der Produktion häufig 40-60% unter dem deutschen Niveau zum Beispiel. Und das gilt ja auch für die Fertigung. Aber nicht nur Kosten, sondern auch Zugang zu Talenten. Also das heißt, haben wir da starke technische Universitäten und das haben wir auch. Und diesen Zugang zu den Workforce oder die da arbeiten. Und drittens auch ein Ökosystem und Pharma-Tradition. Das heißt, man will nicht wo lokalisieren, wo es kein Umfeld gibt, sondern man möchte gerne auch, dass das Land weiß, wie das Pharmaunternehmen oder wie Pharmaindustrie funktioniert, dass es auch Partnern gibt, Upstream und Downstream, zum Beispiel Lieferanten und ein gutes Infrastruktur oder Netzwerk, um zuliefert zu werden und auch exportiert zu können. Und viertens auch Regulatorik. Ist das also ein Land, was wirklich incentivized oder ist es, gibt es dann Vorteile, dort zu produzieren? Und manche Länder fördern solche Lokalisierungsstrategien auch.
Es trifft eigentlich so eine Debatte, die wir in Deutschland ja gerade führen, um die Art und Weise, wie wir uns erneuern müssen. Und wir haben immer noch in vielen Fällen den Punkt, glaube ich, dass wir nicht ganz wahrnehmen, wie stark unsere Konkurrenten oder unsere Partnerinnen und Partner geworden sind in der Europäischen Union. Zwei haben Sie erwähnt, Tschechien auf der einen Seite und Ungarn, die natürlich für uns immer noch so Fertigungsländer sind, wo wir wissen, dass da Audi zum Beispiel jetzt oder ein Autobauer zum Beispiel ein großes Werk hat, weil da die Lohnkosten, die Blue Collar, also die Arbeitskosten der richtigen Arbeiter eben da niederliegen. Und weiter unter dem Niveau wie in Deutschland sind, aber Sie haben es erwähnt, es sind auch die sogenannten White-Collar-Jobs, also diejenigen, die im Management arbeiten, die in der Forschung arbeiten. Beide Länder haben eine große Tradition, was Pharma angeht und ich glaube, wir sollten uns vergegenwärtigen, dass die natürlich auch, wenn wir unseren Innovationsvorsprung nicht halten in Deutschland oder ihn weiter ausbauen, da extreme Konkurrenten sind mit Zugang zum europäischen Markt natürlich. Und dass man dann lieber dahin geht. Sehr, sehr spannender Aspekt. Jetzt reden wir ja immer alle über AI und KI, also über die Anwendung künstlicher Intelligenz. Wie hilft die Ihnen in Ihrer Arbeit?
Wir setzen KI schon sehr stark ein bei den Daten, bei dieser Datenanalyse, habe ich gesagt, weil wir gucken uns Trends an, nicht nur bei so einem Kunde, sondern auch in Analogs, das heißt ähnliche Medikamente bei anderen Herstellern und wie haben die dann reagiert. Das heißt, man kann es an Trends erkennen, entlang viele verschiedene Firmen und Medikamente-Kombinationen. Und im Gesundheitswesen ist das ja wirklich schon mein Satz, wie gesagt, und konkret erstens, glaube ich, in der Nachfrageprognose oder kann es auf Basis von Verschreibungstrends, Krankheitswellen, demografische Daten auch und Wetterdaten viel präziser jetzt vorhersagen, wie viel von einem Medikament wann und wo gebraucht wird. Natürlich auch, was passiert im Wettbewerbsumfeld und wo wird genau was gelauncht oder wo kommen verschiedene Kampagnen durch zum Beispiel. Und das, was zweitens, was ich auch erwähnt habe, ist ein Frühwarnsystem in der Lieferkette, dass man erkennen kann, wo zum Beispiel verschiedene Datenmengen, das sind Muster, die wir als Menschen vielleicht nicht erkennen würden, wo ein Produktionsstandort oder ein Wirkstoff oder ein Nachfragetrend zusammen ein Risiko bilden. Und genau dann setzt so eine Prädiktion kognitive Engpässe-Modell bei uns zum Beispiel an, dank KI. Und Versorgungssteuerung in Krankenhäusern und Apotheken, da hilft es natürlich auch bei den Beständen dynamisch zu optimieren, Bestellungen zu automatisieren, alternative Therapien vorzuschlagen, zum Beispiel, wenn wir so eine Knappheit haben, was gibt es sonst, was wir dann vorschlagen können an den Patienten? Und das entlastet Personal und sichert auch die Versorgung jetzt schon.
Und wenn wir mal in die Zukunft schauen und uns mal angucken, wie die Supply Chain, die Versorgungskette der Zukunft aussieht, wenn sie optimiert ist, was ist da realistisch in den nächsten 5 oder 10 Jahren?
Das ist auch unglaublich spannend. Ich glaube, wir kriegen, wir würden mehr Freiraum für Menschen schaffen, genau diese Szenarien sich zu überlegen. Also was passiert, wenn? Oder können wir neue Technologien aufbauen? So, man nimmt einen Großteil des Tactical, quasi täglichen einfach Knopfdrücken Arbeit weg und setzt quasi den Mensch obendrauf und lässt AI vielleicht moderne Entscheidungen selber treffen. Ich glaube, vor allem wird es dann vorausschauen der Versorgung, dort wird es sehr spannend, wo wir dann wirklich diese Engpässe dann Monate im Voraus erkennen und auch erbrechen können. Oder künftig kann dann diese ganze Identifikation mit einer Maßnahme zusammengebunden werden, sodass wir keine oder dann entstehen weniger Engpässe, hoffen wir, dass wir, wenn das passiert, dann haben wir schon einen Plan B. Das heißt, echt in Echtzeit Engpässe zu vermeiden sozusagen, wo wir da das Gespräch auch angefangen haben mit den 9000 Engpässen. Aber zweitens auch in so eine personalisierte Versorgung auf Patientenebene, so KI dann einsetzen, um viel genauer und auf einzelne Patientengruppen zuschneiden zu können, auf Basis von genetischen Profilen oder Morbidities oder Real-World-Daten. Das macht ja natürlich auch Behandlungen wirksamer und reduziert gleichzeitig unnötigen Verbrauch. Und letztlich auch in meinen Bereichen wie der Lieferkette autonome Steuerung. Das heißt, heute liefert KI Empfehlungen und der Mensch entscheidet, aber künftig, glaube ich, wie gesagt, es könnte dann routinemäßige Entscheidungen selber treffen und umwandeln und Notfallallokationen automatisch zu steuern mit den Menschen in Aufsicht, aber nicht in jedem Einzelschritt.
Natürlich fragt man sich immer, ja, was wir uns immer fragen in Deutschland, natürlich, wie ist das mit der Sicherheit der Daten und wie wird die tatsächlich überhaupt gesehen? Aber Sie arbeiten mit anonymisierten Daten, haben Sie mir gesagt.
Genau.
Ja. Nehmen wir mal an, Sie wären Gesundheitsministerin für einen Tag. Was wäre Ihre erste Maßnahme?
Ich würde wahrscheinlich sehr früh ansetzen und zwar bei der Prävention. Also Gesundheit, bevor wir überhaupt krank werden. Und mit 3 Kleinkindern, ich denke sehr viel an Kindsein und so weiter. Und was bringt Gesundheit, vor allem Ernährung, Bewegung, Zugang zur Natur? Ich glaube, das ist die beste Basis für alles weitere auch. Und jetzt kommen ja auch viele Themen wie Longevity zum Beispiel. Und dann geht es ja nicht nur darum, länger zu leben, sondern auch vor allem darum, länger gesund zu bleiben. Und ich denke, dort könnten wir auch als Land oder als Region deutlich mehr investieren. Also wie lernt man so ein Kind gesund zu denken, schon bevor wir krank werden sozusagen.
Ja, witzig. Ich bin gestern Morgen bin ich joggen gegangen in Heidelberg, war in Heidelberg und dann lief ich da lang und da war ein Plakat. Heidelberg ist ja ein großes Gesundheitszentrum. Überall, wo man ist, sieht man Arztpraxen, Gesundheitszentren, die riesige Universität, die einen fantastischen medizinischen Bereich hat dort. Also großartige Medizinkunst vor Ort und überall blinkt einen auch irgendwas an, was mit Gesundheit oder auch Gesundheitsvermarktung zu tun hat. Hm. Und da war so ein Plakat, ich krieg's leider nicht mehr zusammen, aber das hat genau diesen Punkt gehabt, nur weil du das und das nicht machst, heißt das noch nicht, dass du Longevity verstehst, also Langlebigkeit wirklich lebst. Das ist ja nochmal was ganz anderes, als nur ein bisschen auf sich Acht zu geben. Und da haben sie recht, es bräuchte eigentlich viel mehr Hinweise, wie man damit umgeht und dann sich auch entsprechend dann durch verschiedene Sachen, lebenslanges Lernen oder oder auch medizinische Vorsorge entsprechend dann dahin bewegen kann. Jetzt haben Sie ja sehr viel Kenntnis vom Gesundheitssystem oder so von Gesundheitssystemen. Wenn Sie drauf blicken, was erkennen Sie als großen Irrtum?
Für mich ist es wirklich ein Irrtum, dass das System einfach funktioniert, was wir häufig für selbstverständlich nehmen. Aber in Wirklichkeit ist es ja extrem komplex. Und diese Abhängigkeit von so vielen einzelnen Akteuren entlang dieser Lieferkette oder des Rückgrats des Systems und dieses Zusammenspiel wird aus meiner Sicht häufig unterschätzt.
Jetzt wissen Sie ja sehr viel über die Logistik, die Supply Chain, wie Medikamentenversorgung im Grunde funktioniert, was die verschiedenen Faktoren sind, die sie auch einschränken. Was würden Sie sich wünschen, dass die Menschen besser verstehen?
Dass eigentlich so viel hinter einer Medikamentenversorgung steckt, so viele Schritte. Wir haben ja letztens auch besprochen, so 20-40 verschiedene Schritte. Innovation und dann Launch von einem Medikament, Registrierung in den einzelnen Ländern, sodass es zugelassen wird. Und natürlich danach auch all Koordination zwischen Lagerbeständen bei den Herstellern zu Großhändlern oder Distributoren bis so im Spital oder in eine Apotheke. Und all diese Koordination und wie anfällig das auch sein kann. Glaube, wenn man dann denkt, dann wächst natürlich auch die Wertschätzung für diese Themen und die ganze Kette.
Und all diejenigen, die damit zusammenarbeiten und dafür, das bringt mich zu meiner Abschlussfrage. Und unsere Serie heißt ja Lebensretter, wenn Sie auf das Gesundheitswesen schauen. Sie sagen, Sie haben ja sehr viel Einblick da auch, nicht nur datengestützt, Sie kennen viele Akteure auch. Wer sind für Sie die ja oft übersehenen Lebensretter in diesem Feld?
Ja, genau. Dann für mich ist das ja ganz klar, diese Menschen im Hintergrund, also die Produktionsleute, die Logistiker, die Planer, die Planners oder die in Qualität arbeiten. Und ohne sie würden ja kein Medikament beim Patienten oder zwar beim Arzt ankommen. Und seine Behandlung ohne Arzneimittel oder ohne Medical Device nutzt ja nur so viel. Das heißt, die Menschen. Und außerhalb des Systems, anschließend an die letzte Frage, glaube ich auch Lehrern oder Krankenpfleger oder Apotheker, die alle dafür sorgen, dass Menschen überhaupt gesund aufwachen und bleiben. Und was Gesundheit ist, im Sinne von auch gesund bleiben, nicht im Krankenhaus, sondern es fängt ja auch viel, viel früher an, so schon im Alltag.
Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, dass viele Menschen eben dazu beitragen, uns gesund zu halten oder wieder gesund zu machen, die wir nicht so täglich auch sehen. Auch jene, die jenseits des Rettungswesens arbeiten. Ja. Das finde ich gut, dass Sie den Punkt genannt haben. Klar, die Pflegerinnen, die Pfleger, die Rettungssanitäter, die Ärztinnen und Ärzte, die vorneweg, aber die hat man jetzt heutzutage ja mittlerweile in eigenen Podcasts, die sich zum Teil selber auch da entsprechend präsentieren und zeigen, wie Einblicke geben in ihrer Arbeit. Aber natürlich diejenigen, die in der Produktion die Medikamente herstellen, diejenigen, die Waren von A nach B bringen, die sind genauso im Teil des ganzen Systems, im Positiven. Und die sollten wir auch unbedingt nennen. Danke, dass Sie es getan haben und vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Danke, Frau Birkenbrenner.
Vielen Dank Ihnen. Merci.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.